menschlichen Zuwendung. Es fehlt ihnen meistens nicht am Geld, ja. Aber es gibt ja ganz andere Dinge wie Geld. Das merken die Leute heute in unserer Gesellschaft, die immer kälter wird. Und wenn da Menschen wirklich Nächstenliebe üben, dann ist es ein Zeugnis. Nur mal so als Hinweis, wie das praktisch werden kann, ja. Aber auf der anderen Seite ist es ganz klar, wenn das nicht auf der Grundlage der Heiligkeit ist, wenn wir also mitmachen bei dem Schmutz und den Sünden der Menschen, dann verlieren wir unsere Zeugniskraft. Und dann sagen die, ach, naja, das ist halt auch so einer wie alle anderen auch. Ja? Die wissen ja, dass sie selber so sind, aber sie erwarten von einem Christen was anderes. Und lass uns das einfach als Ermutigung mitnehmen. Es ist ein Zeugnis für unseren Herrn Jesus. Wir tun es um seinetwillen, damit sein Name geehrt wird in einer Welt, die immer mehr seinen Namen lästert und von ihm sich entfernt. Nun, diese Dinge, Vers 15, soll Titus lehren und mit allem Nachdruck ermahnen und zurechtweisen. Ja, es ist so, dass solche Dinge natürlich heute nicht so gern gesehen werden. Ermahnung und Zurechtweisung nehmen wir nicht so gerne an. Ja, da sind wir eben auch fleischlich und unser besserwisserischer alter Mensch kommt da sehr deutlich raus. Aber die Bibel sagt immer wieder, gerade auch für die Verkündigung, es soll ein Element des Ermahnens und der Zurechtweisung drin sein. Ja? Anders ausgedrückt, es muss praktisch werden. Ja? Es hat keinen Sinn, nur über die Liebe Gottes im Allgemeinen, über die Heiligkeit Gottes im Alten Testament zu predigen und nicht darüber zu sprechen, wie das sich in unserem Leben auswirken muss. Ja? Natürlich hat man das lieber, wenn man die schmerzhaften Konsequenzen nicht so deutlich beim Namen genannt bekommt. Ja? Aber das ist nicht recht. Sondern unsere Verkündigung, unsere Lehre soll ausmünden in ein verändertes Leben. In ein Leben, das Christus ehrt und das eben auch das Licht Christi weitergibt. Und dazu möchte ich auch die Brüder ermahnen und ermutigen, die das Wort verkündigen, dass sie auch das ernst nehmen, obwohl man sich nicht populär macht bei manchen Geschwistern, wenn man ermahnt und zurechtweist. Und aber auch die Geschwister es nochmal vor Augen führen, wenn Gott das so deutlich sagt den Predigern, dann heißt es, dass die Gemeinde auch bestrebt sein sollte, wie es im Hebräerbrief heißt, das Wort der Ermahnung anzunehmen. Es ist ja Gottes Liebe, die uns auch vielleicht manche Mängel aufdeckt, die uns auffordert, lass doch deinen Glauben praktisch werden. Lass doch deinen Gehorsam und deine Hingabe an Christus, die du vielleicht in dem letzten Lied so schön betont hast, auch praktisch werden. Das ist Liebe. Und es hilft uns zu wachsen und weiterzukommen im Glauben. Und das ist ja Gottes Verlangen, dass wir nicht stehen bleiben, dass wir nicht immer weiter uns von Gott entfernen, was auch sein kann, sondern dass wir näher zum Herrn kommen, dass der Herr immer mehr unser Leben in seine liebende Hand bekommt und das daraus formen kann, was ihm wohlgefällig ist. So wollen wir auch dieses Wort bewegen und möge der Herr schenken, dass es uns einfach hilft in unserem Alltag, mehr den Herrn Jesus zu ehren und ihm besser zu dienen. Amen. Liebe Geschwister im Herrn, lasst uns mit Gottes Hilfe weiter fortfahren in der Betrachtung des Titusbriefes. Wir haben ja aus dem Titusbrief schon zwei Abschnitte miteinander betrachtet. Wir haben auch gesehen, dass der Titusbrief eigentlich ein Brief ist, der sehr, sehr wertvoll auch für unsere Zeit ist, für unser persönliches Leben, weil er davon spricht, dass die Erlösung, die wir aus Gnade geschenkt bekommen haben, in unserem Leben ganz praktisch, in unserem Lebenswandel, in unserer Gesinnung zum Ausdruck kommen soll. Damit Gott durch unser Leben verherrlicht wird, sollen wir nicht nur reden über den Glauben, über die Bibel, sondern es auch leben. Das ist somit ein Grundakzent dieses Briefes. Der andere Grundakzent haben wir auch gesehen, dass es wirklich auch die Disziplinierung, die Zucht und Erziehung Gottes ist angesichts von Christen, die ziemlich eigenwillig waren, die ziemlich unordentlich gelebt haben, die ihre eigenen Vorstellungen hatten. Und auch das spricht sehr in unsere Zeit hinein. Auch für unsere Zeit gilt eben dieses Wort aus dem Richterbuch, ein jeder tat, was recht war in seinen Augen. Und hier will das Wort Gottes uns durch die Belehrung des Apostels Paulus hinweisen, dass Gott ganz bestimmte Erwartungen hat, ganz bestimmte Linien hat für unser Leben, die wir auch ausleben sollen, damit unser Leben wirklich ein Zeugnis ist für den Herrn und zu seiner Ehre sein kann. Wir haben uns das letzte Mal beschäftigt mit den ersten Versen des zweiten Kapitels, mit diesen ganz praktischen Anweisungen, die gegeben werden für die älteren Männer, für die älteren Frauen, für die jüngeren Frauen und die jüngeren Männer. Und haben dann auch gesehen, dass der Knecht Gottes selbst, der Verkündiger des Wortes, ein Vorbild sein soll. Wir wollen vielleicht einmal bei Vers 7 in Titus 2 heute anfangen, das uns nochmal in Erinnerung rufen. In allem mache dich selbst zu einem Vorbild guter Werke. In der Lehre erweise Unverfälschtheit, würdigen Ernst, Unverderbtheit, gesunde, untadelige Rede, damit der Gegner beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über euch sagen kann. Die Bibel hat vieles zu sagen über den Dienst am Wort, diesen heiligen Dienst für Gott, das Wort Gottes zu verkündigen. Und wir müssen Leute heute leider feststellen, dass oftmals die Heiligkeit, der Ernst und die Verantwortung dieses Dienstes viel zu wenig gesehen wird, dass viel Oberflächlichkeit und Leichtfertigkeit auch bei der Verkündigung des Wortes Gottes Einzug gehalten hat. Und das bedeutet, dass wir in mehrfacher Hinsicht, dass sich da auch die dienenden Brüder versündigen. Sie versündigen sich, weil sie nicht Gott ehren in der Art und Weise, wie sie das Wort verkündigen. Sie versündigen sich auch, weil damit durch Witzeleien und Leichtfertigkeiten die Kraft des Heiligen Geistes letztlich weicht und schwindet, sodass das Wort nicht mehr wirklich überführen kann und geistliche Frucht bringen kann. Wir sehen das ja schon im ersten Korintherbrief, wie der Apostel Paulus Sorge hat, dass nicht das Wort Gottes seiner Kraft beraubt wird durch Rhetorik, durch Menschenweisheit, durch irgendwelche Methoden, wie viel mehr durch Leichtfertigkeit, Witzeleien und solche ähnlichen Dinge. Deswegen in der Lehre erweise Unverfälschtheit, würdigen Ernst, Unverderbtheit, gesunde, untadelige Rede. Also wir sollen wirklich als solche dastehen, die nicht vor Menschen verkündigen, sondern vor Gott. Das ist eigentlich auch das Vorbild des Apostels Paulus. Wir wollen uns da vielleicht noch mal kurz dran erinnern, wie er das sagt, zum Beispiel im zweiten Korintherbrief. Im vierten Kapitel, da heißt es in Vers 2, wir lehnen die schändlichen Heimlichkeiten ab, wir gehen nicht mit Hinterlist um und fälschen auch nicht das Wort Gottes, sondern indem wir die Wahrheit offenbar machen, empfehlen wir uns jedem menschlichen Gewissen vor dem Angesicht Gottes. Also der Apostel Paulus hat gedient vor dem lebendigen Gott. Für ihn hat er verkündigt, nicht in erster Linie für Menschen. Die modernen Prediger lernen psychologische Strategien, wie man Menschen kitzelt, wie man Menschen irgendwo belustigt und ihnen irgendwo auch zu Gefallen redet. Und das ist etwas absolut Verderbliches und Übles. Ja? Da werden zwar Menschen dann angezogen, ja, da kann man Bestsellerbücher schreiben, wie das viele moderne amerikanische Prediger vormachen, aber letztlich kann der Geist Gottes durch solche Dinge nicht wirken. Ja, hier der Apostel Paulus in Galater 1, Vers 10 sagt er, rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Und diese Grundausrichtung, die sollten auch wir bewahren, auch als Gemeinde dafür sorgen, dass der Dienst am Wort Gottes in der rechten Ehrfurcht vor dem Herrn getan wird, mit würdigem Ernst, mit untadeliger Rede. Dazu gehört zum Beispiel natürlich auch, dass persönliche Polemik oder irgendwelche andere Dinge, die dem Geist Gottes widerstreben, auch ausbleiben. Ein Knecht des Herrn soll nicht streiten, lesen wir im zweiten Thessalonicher Brief, zweiten Timotheusbrief. Aber ich wollte noch eine Sache erwähnen. Aus dem ersten Thessalonicher Brief, aus dem zweiten Kapitel, auch wieder ein Zeugnis des Verkündigers Paulus. Der sagt in Vers 4, sondern so, wie wir von Gott für tauglich befunden wurden, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir auch. Nicht als solche, die den Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten gekommen, wie ihr wisst, noch mit verblümter Habsucht. Gott ist Zeuge. Wir haben auch nicht Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen, obgleich wir als Apostel des Christus würdevoll hätten auftreten können. Also dieses Vorbild wollen wir uns vor Augen halten. Das soll unser Ansporn sein, dass wir auch als Gemeinde darauf achten, dass der Dienst am Wort Gottes in dieser gesunden, geheiligten Weise gehalten wird. Und dann kann der Herr auch seinen Segen auf sein Wort legen. Vorbild sein. Ich denke, das ist auch eine Herausforderung für uns Brüder, die wir den Dienst am Wort tun, dass wir eben wirklich auch das ausleben sollen, was wir verkündigen. Auch da vielleicht noch einmal ein deutliches Wort. Es ist ganz klar, dass immer, wenn wir das Wort Gottes verkündigen, ein Unterschied besteht, eine Spannweite zwischen dem, was wir leben und dem, was wir verkündigen. Es ist eine Sünde, wenn ein Prediger nur das verkündigt, was er lebt. Damit verkürzt er nämlich die heiligen Maßstäbe Gottes auf das, was er selber bereit und in der Lage ist zu erfüllen. Das ist nicht richtig. Wir sollen den Ratschluss Gottes klar und deutlich verkündigen, auch dort, wo wir uns selber drunter beugen müssen und sagen müssen, ihr wisst, ich erfülle das selber auch noch nicht, so wie es sein sollte. Ja? Auf der anderen Seite, wenn nicht ein Unterschied, sondern ein Gegensatz besteht zwischen dem, was ein Verkündiger verkündigt und dem, was er lebt, dann stimmt etwas nicht. Dann ist es auch etwas, was letztlich den Dienst am Wort Gottes hemmt, die Kraft hemmt und auch bei den Gläubigen das Wort Gottes letztlich in seiner Autorität beschädigt. Ja, wenn man da einen sieht, der die ganze Zeit predigt und anders lebt und im Grund die Dinge selber missachtet, die er verkündigt, dann verachten auch die Menschen des Volkes Gottes und die Menschen, die zuhören, irgendwann das Wort Gottes. Ja, die Gefahr ist jedenfalls da. Also auch da, wir stehen vor Gott und wir haben einen ernsten Dienst. Und deswegen sagt zum Beispiel auch der Apostel Paulus zu Timotheus in 1. Timotheus 4, Vers 12, niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Ja, also wir sollen vorleben. Und das demütigt uns, das bringt uns in eine Schule als solche, die Dienst tun dürfen am Wort Gottes. Dass wir nicht meinen, ja, es sei nur mit Redegabe oder vielleicht sogar mit einer geistlichen Gabe getan, sondern das Bestreben nach einem heiligen Wandel sollte für jeden, der dem Wort Gottes dient, ein ganz, ganz ernstes und wichtiges Anliegen sein. Sonst kommt dieser Dienst ein Stück weit ins Zwielicht und er bringt nicht die Frucht, die er nach Gottes Willen bringen sollte. Also das ist auch die Mahnung, die wir im Titusbrief hier finden. Er soll vorleben, er soll gesunde Rede bringen und damit die Gegner beschämen. Diejenigen, die das Wort Gottes verlästern, die mit falschen Lehren angreifen, sie sollen letztlich auch nicht einen Ansatzpunkt finden im Leben und Wandel eines Verkündigers des Wortes. Nun, die nächste Gruppe, der er sich zuwendet, das ist eine ganz spezielle Gruppe, die Knechte oder Sklaven ermahne, dass sie sich ihren eigenen Herrn unterordnen, in allem gern gefällig sind, nicht widersprechen, nichts entwenden, sondern alle gute Treue beweisen, damit sie der Lehre Gottes unseres Retters in jeder Hinsicht Ehre machen. Nun, es ist klar, dass wir heute kaum noch Sklaven haben, sondern wir haben ein anderes Beschäftigungsverhältnis. Aber es ist, denke ich, auch klar, dass wir die Lektionen, die uns hier gegeben werden, sehr gut anwenden können auf jeden, der in irgendeiner Weise in der Arbeit beschäftigt ist, besonders diejenigen, die abhängig beschäftigt sind. Das heißt, die Angestellte sind oder Arbeiter, die Vorgesetzte haben. Und das ist, denke ich, wichtig, dass wir hier verstehen, diese Sklaven damals waren Leibeigene, sie gehörten ihren Herren, die haben sie gekauft, sie hatten keinerlei Rechte. Sie waren damals wirklich wie Werkzeug, wie irgendein Ausrüstungsgegenstand behandelt. Und es gab natürlich auch Sklaven, die waren sehr geschätzt, gut behandelt, die waren letztlich, die haben die Ketten ihrer Sklaverei kaum gespürt. Es gab ja auch hochgebildete Sklaven, ja, die heute vielleicht Professoren wären, die irgendwelche reiche Leute unterrichtet haben. Es gab aber auch Sklaven, die haben furchtbar gelitten, die wurden gequält, die wurden umgebracht von ihren Herren wegen irgendwelchen Kleinigkeiten. Es gab also da eine ganz große Bandbreite. Aber das Wort Gottes sagt hier ganz grundsätzlich, sie sollen sich ihren eigenen Herrn unterordnen. Das ist heute ein Begriff, den wir auch überhaupt nicht mehr verstehen, der oftmals völlig mit negativen Gedanken besetzt ist. Aber es ist eigentlich von der Ordnung Gottes her ganz klar, dass Gott die Ursache für alle Autorität und Obrigkeit ist. Gott ist die höchste Autorität. Ihm soll sich jedes seiner Geschöpfe völlig unterwerfen und bewusst unterordnen. Das ist mal die Grundlage für alles. Und dort fängt es nämlich auch schon an, auch bei Christen. Dort, wo ich zum Beispiel mich meinem Chef, meinen Eltern nicht unterordnen kann, da stimmt meine Unterordnung unter Gott nicht. Ich habe vielleicht mit den Lippen bekannt, ich unterwerfe mich Gott. Viele würden das nicht mal mit den Lippen bekennen heute und nennen sich trotzdem Christen. Aber in dem Moment, wo ich menschlichen Obrigkeiten gegenüber eine grundsätzliche Auflehnung habe und nicht bereit bin, ihnen zu gehorchen, stimmt meine Unterordnung unter Gott nicht. Sie ist nicht echt. Sie ist nicht tief genug. Denn daran zeigt sich das ja, an der Unterordnung unter menschliche Autorität. Und es fängt bei Vater und Mutter an und die große Not, wir haben das ja immer wieder auch schon in den Predigten behandelt, die wir heute in der Christenheit haben, ist, dass letztlich das biblische Autoritätsverständnis durch eine satanische Ideologie des Antiautoritarismus völlig untergraben ist. Und dass letztlich Autorität nicht mehr Respekt und Gehorsam hervorruft, sondern Rebellion und Spott. Ja, wenn man das mal anschaut, schon in den Schulbüchern, die Väter werden lächerlich gemacht und verspottet schon in der Schule, in den Schulbüchern. Und dann wundern sich die Lehrer, wenn die Schüler ihnen auch nicht gehorchen, sondern sie auch als Witzfiguren aburteilen. Ja? Aber das ist ganz klar, wenn man die Autorität zerstört und lächerlich macht, und das ist das Werk des Satans, des Widerwirkers, dann hat es keine Grenzen. Dann wird die Autorität der Obrigkeit, der Regierung, der Chefs, der Eltern zerstört. Und die Menschen, die Anti-Autoritären, ihr Lieben, sie zerstören ihr eigenes Leben. Das muss uns auch klar sein, dass ohne Autorität in dieser sündigen Welt ein gesundes Leben überhaupt nicht möglich ist. Dass ein Anti-Autoritär nur sein Begierden lebender rebellischer Mensch, er zerstört alle Beziehungen zu den Menschen um sich herum und er zerstört sich selber. Ja, und genau das ist auch der Fall und das war auch die Ernte der antiautoritären Erziehung, weswegen man sie dann wieder ein Stück abgeschwächt hat, nachdem man erkannt hat, dass da psychische Krüppel und Drogenabhängige, aber keine gesunden Menschen und schon gar keine freien Menschen hervorgebracht werden, wenn man antiautoritär erzieht. Ja. Trotzdem ist dieser Geist der Ablehnung der Autorität bei uns da und das bezieht sich natürlich auch auf die Beziehung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass dieser Chef, den wir jetzt haben, und wir haben ja meistens mehrere Chefs in einem Unternehmen, dass die jetzt vorbildlich sind, in allem Recht haben und wunderbare Vorgesetzte sind. Das ist schön, wenn es so ist. Im Regelfall ist es nicht so, weil wir ja alle Menschen sind und alle Mängel haben. Also in einer anderen Stelle heißt es ja ausdrücklich, wir sollen uns auch den verkehrten Chefs unterordnen, nicht nur denen, die gut und lieb zu uns sind. Und das fällt dem natürlichen Menschen enorm schwer. Da kommt das raus, was in unserem Herzen von Natur aus ist, Rebellion, Unzufriedenheit, Ärger, Besserwisserei. Ich weiß es doch besser als mein Chef, oder? Ganz, ganz viele von uns sind letztlich der Überzeugung, manche vielleicht zu Recht, manche auch zu Unrecht. Aber Tatsache ist, Gott hat dem Chef die Position gegeben zu bestimmen und nicht mir und dir. Und deshalb sollen wir uns unterordnen. Und das gilt genau wie in der Ehe auch. Die Unterordnung unter den Ehemann ist nicht gebunden daran, dass der Ehemann immer richtige Entscheidungen trifft und geistlich völlig auf der Höhe ist. Ja? Auch einem ungläubigen Ehemann soll die Frau sich unterordnen. Und da sehen wir schon, es geht um eine ganz bewusste Haltung. Ich sehe Gott als meine oberste Autorität. Ich sehe, dass Gott alle Dinge lenkt in meiner Lebensumgebung, auch meine Chefs, egal wer sie jetzt sind. Und deshalb kann ich mich diesen menschlichen Autoritäten unterordnen, weil ich weiß, dass ich mich damit Gott unterordne und dass es Gott wohlgefällig ist. Wir wissen auch, es gibt diese Grenze, dort wo eben die menschliche Autorität wirkliche Sünde und Dinge von uns verlangt, die Gott absolut entgegen sind. Wenn also ein Chef sagt, stehlen Sie mal bitte 500.000 Euro, dann ist es klar, dass wir das nicht machen dürfen. Ja? Weil man Gott mehr gehorchen muss als den Menschen. Aber dort, wo legitime Dinge, auch vielleicht Dinge, die wir sachlich als falsch ansehen, angeordnet werden, sind wir verpflichtet zu gehorchen. Ja? Und wenn wir ein Anliegen haben, dass unser Chef anders handelt, dann wenden wir uns im Gebet an Gott. Und die Bibel sagt, Gott lenkt die Herzen wie die Wasserbäche. Ja? Also dort, wo wir wirklich ein Anliegen haben, sollen wir nicht widersprechen und rebellieren und aufbegehren, sondern wir sollen es Gott anheimstellen, dass er die Dinge recht führt. Und dann wird er das auch tun. In allem gern gefällig sind, nicht widersprechen. Ja, das gehört auch zu diesem antiautoritären Gehabe. Ja? Und das habe ich selber auch bis zum Exzess praktiziert. Widerspruch. Ja, aber. Ja? Man diskutiert so gerne. In der Schule wird es sogar, kriegt man gute Noten dafür. Ja? Ich bin auch noch als Marxist belohnt worden dafür, dass ich meinen Lehrern die ganze Zeit widersprochen habe und irgendwelche unsinnige Gegenargumente in den Unterricht eingeworfen habe, weil man gesagt hat, der diskutiert wenigstens. Ja? Aber ihr Lieben, das ist auch kein biblischer Wert, dass jemand diskutierfreudig ist und zu allem ein Gegenargument hat. Ja? Sondern das ist letztlich auch Ausdruck einer rebellischen und selbst überheblichen Haltung. Ich weiß es besser. Ja? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in der Schule Gottes erstmal von Gott gedemütigt werden. Dass Gott uns zeigen kann, du weißt es überhaupt nicht besser. Du bist nicht das Zentrum des Universums. Du bist nicht derjenige, der alles weiß, der King, der alles richtig macht, sondern du bist ein Sünder, ein Rebell und du bist auf dem verkehrten Weg. Und wenn wir das mal in der Tiefe verstanden haben, dass es allein Gottes Barmherzigkeit ist, die uns aus diesem Elend herausgerettet hat, unseres Ich-Lebens, unserer Autonomie. Wir sind selber Herrscher, wir wollen selber unser Leben bestimmen. Dann fangen wir an, willig zu gehorchen und uns unterzuordnen. Und auch zu sehen, hinter der Willkürmaßnahme meines Chefs steckt die Pädagogik Gottes. Das ist nicht mein Chef, man darf das nicht von der menschlichen Seite nur sehen. Sondern Gott hat es ja so verordnet und zugelassen. Und dann plötzlich fängt die Sache an, geistlich für mich interessant zu werden. Dann kann ich mich zum Beispiel fragen, ja, warum lässt Gott denn das zu, dass mein Chef sowas Empörendes, Unverschämtes mir sagt? Und dann merke ich plötzlich, oh, ja, da sind in meinem eigenen Herzen eine ganze Menge Festungen, Fehlhaltungen, Hochmut, Selbstgerechtigkeit, Dinge, die bei mir nicht in Ordnung sind, die plötzlich anspringen, wenn mich ein Vorgesetzter entsprechend behandelt, ja? Und dann darf ich anfangen, Buße zu tun und zu sagen, Herr, du hast deinen Finger in meine Wunde gelegt. Ja? Und jetzt tut's weh, aber ich will mich dem stellen. Ich will mich dem ganz bewusst stellen, nicht davonlaufen durch Rebellion und diskutieren, sondern mich unterordnen. Und dann wirkt Gott erzieherisch an deinem und meinem Herzen. Ja? Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Grundsatz. Deswegen ganz bewusst unterordnen. Wichtig ist natürlich auch der Respekt dem Eigentum gegenüber. Nichts entwenden. Ich weiß das, wo ich zum Teil in Firmen gearbeitet habe, als Student, als Ferienarbeiter. Da war das ganz normal, dass man was mit hat laufen lassen. Und die Leute haben sich gebrüstet, wie viel sie auf Kosten ihres Unternehmens schon alles in ihrem persönlichen Werkzeugkasten stecken haben. Das war ganz normal. Aber für einen Christen ist es ein Unding. Auch wenn es sich auf Software bezieht und Dinge, die nicht so leicht nachprüfbar sind wie ein Schlüssel, ein Steckschlüssel oder irgend so etwas. Ja. Also da müssen wir aufpassen, dass wir das Eigentum unseres Chefs respektieren und nichts entwenden. Wir sollen alle gute Treue beweisen. Das heißt, unsere Chefs sollen sich auf uns verlassen können. Und es fängt in der Familie an. Ihr Lieben, wie oft, wenn wir einen Auftrag geben, mach bitte A, B und C. Und dann nachher gucken wir und dann ist A halb gemacht, B überhaupt nicht und C ist schon gar nicht gemacht. Ja? Und das ist doch keine Treue. Das heißt, man kann sich gar nicht verlassen auf die Menschen. Und das ist auch etwas, das zieht sich dann fort bis in die Arbeitswelt, dass Aufträge nur halb oder eigenmächtig und eigenwillig, ganz anders als der Chef es gewollt hat, ausgeführt werden. Und dass der Chef sagen muss, ja, auf den kann ich mich auch nicht verlassen. Wenn man dann weiß, der ist Christ, ja, Was passiert dann? Dann wird das Wort Gottes verunehrt. Und genau das ist ja der Punkt, damit sie der Lehre Gottes, unseres Retters, in jeder Hinsicht Ehre machen. Das sollte unser Ansporn sein, dass wir wirklich sagen, ich möchte als Christ ein guter Mitarbeiter sein, ein guter Angestellter, der wirklich Gott Ehre macht durch ein ganz praktisches Verhalten, wo man auch nicht lästert, sich nicht zusammenrottet mit irgendwelchen anderen, über die Chefs schlecht redet oder irgendwie Dienst nach Vorschrift macht, irgendwelche Sachen, die nicht in Ordnung sind, sondern dass wirklich die Chefs sagen müssen, wenn das die Bibel und der christliche Glaube fertig bringt, dann alle Achtung. Das sollte eigentlich das sein, was auch Menschen dann vielleicht nachdenklich macht und suchend macht und bereit macht, sich mit dem Glauben zu beschäftigen. Nun kommt ein ganz wichtiger Abschnitt ab Vers 11. Da heißt es, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Dieses sollst du lehren und mit allem Nachdruck ermahnen und zurechtweisen. Niemand soll dich geringschätzen. Ja, die Gnade Gottes ist erschienen. Die unverdiente Liebe und Zuwendung Gottes zu den Menschen ist offenbar geworden. Worin ist sie denn erschienen? Worin ist sie denn offenbar geworden? In dem Sohn Gottes, der Mensch wurde. Das ist die Offenbarung der Gnade Gottes, eine Person, der Herr Jesus Christus. Er ist offenbar geworden. Und mit ihm hat Gott seine Rettung, seine Liebe, seine Gnade allen Menschen kundgetan. Also die Gnade ist heilbringend für alle Menschen. Man kann auch übersetzen, die Gnade Gottes, die heilbringend ist, ist allen Menschen erschienen. Klar ist, dass das Heil Gottes allen Menschen angeboten wird, allen Menschen offen steht. Und das ist eine wunderbare und herrliche Tatsache. Das ist etwas, was auch gar nicht selbstverständlich ist, dass auch der Gottlose, der Spötter, der Zauberer, der Okkultist, dass diese ganzen Menschen, die sich bis über beide Ohren in das Böse hinein verstrickt haben, dass auch sie noch Gnade finden und Vergebung. Man könnte ja sagen, nur die, die sich bemüht haben, gerecht zu leben, bekommen die Gnade. Und die anderen, die werden von vornherein von dem Heil ausgeschlossen. So würden wir das vielleicht machen. Aber Gott hat seinen Sohn gesandt als Sühnopfer, das letztlich für alle Sünden auf der ganzen Welt gültig ist und bezahlt hat auf eine Weise. Und auf der anderen Weise müssen wir auch ganz deutlich sehen, und das sagt die Bibel an vielen Stellen, dass dieses Heil nur denen wirklich gegeben wird, die es bewusst durch Bekehrung und Glauben an den Herrn Jesus auch annehmen. Es wird also allen angeboten. Keiner ist ausgeschlossen, aber es wird niemand aufgedrängt und auch niemand automatisch zugerechnet. Das ist wichtig, dass wir das festhalten, denn es gibt heute viele falsche Lehrer, die sagen im Grund, ja, weil Christus das Sühnopfer gebracht hat, sind alle Menschen schon mit Gott versöhnt, und sie sind gerettet, ob sie nun glauben oder nicht, ob sie nun Buße tun oder nicht. Kommen alle in den Himmel. Und das ist eine böse Irrlehre. Ja? Das bedeutet letztlich, dass ganz große Teile der Verkündigung des Herrn Jesus selber und auch der Apostel falsch wären. Dass man nämlich gar nicht Buße tun und glauben muss, um gerettet zu werden, sondern dass das ganz von alleine geht. Und das ist absolut nicht die Lehre der Bibel. Ich möchte es vielleicht nochmal versuchen zu veranschaulichen. Der Herr Jesus hat ein Sühnopfer gebracht, das verschiedene Aspekte hat. Und ein Aspekt dieses Sühnopfers, so verstehe ich das jedenfalls, ist, dass Gott durch dieses Opfer des Herrn Jesus die ganze Welt versöhnt hat. Nicht, dass die ganze Welt gerettet würde, aber dass die Welt verschont wird von dem sofortigen Gericht über die Sünde. Also eigentlich nach der Ordnung Gottes hätte Adam sofort getötet werden müssen, nachdem er seine erste Sünde begangen hat. Warum hat Gott ihn weiterleben lassen? Das ist eigentlich ungerecht. Ja, das Urteil Gottes war, in dem Moment, wo du sündigst, das Gebot übertrittst, musst du sterben. Und trotzdem hat Adam weitergelebt. Und das ist genau das, was auch durch dieses Sühnopfer des Herrn erwirkt wurde, eine Versöhnung im Sinne eines Gehenlassens der Sünde, dass Gott darauf verzichtet, die Sünde sofort zu richten. Er richtet sie. Bei all denen, die in ihrer Sünde sterben und in ihrer Sünde leben bleiben, richtet er sie, aber er verzichtet darauf, sie sofort zu richten, und er gibt den Menschen eine Chance zur Umkehr. Er wartet zu, und auch das ist durch das Sühnopfer Jesu Christi erworben worden. Und in dem Sinn sind alle Dinge auch ein Stück versöhnt worden mit Gott durch das Opfer Christi. Aber das heißt nicht, dass alles gerettet ist, dass alles erlöst ist, sondern die Rettung vor dem Gericht, vor dem ewigen und endgültigen Gericht, die wird nur denen zuteil, die wirklich persönlich an den Herrn Jesus als ihren Retter und Herrn glauben und ihn als Herrn annehmen und sein Sühnopfer im Glauben annehmen. Und das müssen wir unterscheiden. Die Gnade Gottes ist heilbringend für alle Menschen, aber nicht alle Menschen nehmen dieses Heil an. Ja? Und es wird denen zuteil, die wirklich glauben. Ja, was geschieht mit den Gläubigen? Die Gnade Gottes nimmt uns in Zucht. Man könnte auch übersetzen, sie erzieht uns oder auch sie unterweist uns. Das ist dieses bekannte Wort, das wir schon ab und zu mal hatten, das von in Pädagogik drinsteckt. Ja? Das ist also jedes erzieherische Handeln in jedem Aspekt, von der Unterweisung und Belehrung über die Ermahnung und Zurechtweisung, über die Disziplinierung, das gehört auch dazu, bis hin zur Strafe. Das ist alles mit drin. Dasselbe Wort wird in Hebräer 12 Züchtigung übersetzt. Ja? Alle Züchtigung des Herrn dient uns zum Guten. Sie zeigt, dass wir Kinder Gottes sind. Also Belehrung, Ermahnung, Strafe, alles das gehört zu Gottes Pädagogik dazu. Also die Gnade Gottes, in der Gnade Gottes handelt Gott mit seinen Kindern, wie ein Vater handeln soll. Er lässt sie nicht laufen. Er nimmt sie in Zucht. Er erzieht sie. Das heißt auch, er weist ihnen Grenzen und Schranken. Er leitet sie an, dieses zu tun und jenes zu lassen. Das gehört zur Erziehung ganz elementar dazu. Und heute haben wir auch eine unbewusste Tendenz zum Laissez-faire. Dass wir nämlich auch unsere Kinder alles Mögliche laufen lassen und denken, so wenig wie möglich eingreifen und Grenzen setzen. Da gibt es auch manche Eltern, die sagen, oh, ich wurde in meiner Kindheit so eingeschränkt und begrenzt und so unterdrückt und meine Kinder sollen es jetzt mal besser haben. Die dürfen freilaufen. In der Regel ist es so, dass diese Eltern irgendwann mal ziemlich desillusioniert und erschüttert aufwachen, weil diese lieben Kinder, denen man alle Freiheiten gelassen hat, sich als ziemliche Monstren erweisen, die ihren Eltern viel Herzeleid antun. Warum? Weil die Bibel ganz klar lehrt, der Mensch ist von Natur aus nicht gut, sondern böse. Und er braucht Grenzen, er braucht Autorität, er braucht Korrektur und Zucht. Sonst läuft alles automatisch in eine immer schlimmere Richtung und nicht in eine immer bessere, wie die humanistische Psychologie Glauben machen will. Und deswegen auch bei den Kindern Gottes ist es so. Die Gnade Gottes ist kein Freifahrschein für die Selbstentfaltung unseres Egos. Die Gnade Gottes heißt nicht Freiheit für das Fleisch. Und das ist genau das, was heute in einer modernen, letztlich auch abgefallenen Christenheit verkündigt wird. Wir sind doch begnadigt, wir sind nicht unter dem Gesetz, wir brauchen gar nicht gehorchen. Wir können sündigen, wir können machen, was wir wollen. In vielen Gemeinden, die sich noch christlich nennen, ist zum Beispiel das voreheliche Zusammenleben von jungen Leuten völlig normal. Da sagt kein Mensch mehr was. Da gibt es keine Gemeindezucht, sondern das ist halt so. Die jungen Leute haben so ihre eigenen Wege. Ja, und was sagt das Wort Gottes? Ist es außer Kraft gesetzt, was die Bibel über Hurerei sagt? Nein, nein. Sondern die Menschen, die benutzen die Gnade Gottes als einen Freifahrtschein für ihr Fleisch und für ihre Sünde. Und das wird Gott einmal richten. Das wird üble Folgen haben. Das kann niemals gut gehen. Die echten Kinder Gottes werden durch das Bewusstsein der Gnade, der Liebe, dieser geschenkweisen Vergebung in Zucht genommen. Sie haben das Bedürfnis, sich von der Sünde abzuwenden und Christus immer ähnlicher zu werden. Das ist eigentlich das, was der Heilige Geist bei einem wiedergeborenen Kind Gottes ins Herz legt und legen sollte. Dass wir das Verlangen haben, heilig zu leben. Wenn dieses Verlangen nicht da ist, dann müssen wir uns fragen, ja, wo stehe ich denn überhaupt? Wo bin ich denn eigentlich? Geistlich gesehen. Habe ich den Heiligen Geist wirklich? Es ist ja der Geist der Heiligkeit. Ja? Es ist der Geist, der in der Wiedergeburt wirkt, dass ich kein mürrischer Knecht mehr bin, sondern ein Kind, das den Vater liebt und das auch versucht, den Vater zu verstehen. Und das bewusst den Willen des Vaters tut, weil es weiß, welche Liebe und welchen Preis der Vater aufgewendet hat für das Kind. Das ist eigentlich unsere Stellung als Gläubige. Und deswegen, die Gnade Gottes erzieht uns und unterweist uns und nimmt uns in Zucht. Und so sollen wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen. Wir sollen also ein Leben führen, das von Gottes Furcht gekennzeichnet ist und nicht von dem Mangel an Gottesfurcht. Also wörtlich im Griechischen, die Gottlosigkeit, das ist das Nichtvorhandensein von Furcht Gottes. Und das ist heute eine ganz wichtige Sache, dass in der heutigen modernen und verkehrten Christenheit letztlich die Gottesfurcht immer mehr zerstört wurde. Dass Gott wirklich als toleranter Freund und Kumpel dargestellt wird und nicht mehr der heilige Gott, der in der Herrlichkeit thront und dem wir einmal Rechenschaft geben müssen. Also diese Verkürzung und diese Verfälschung des Wortes Gottes führt dazu, dass Menschen im Grund völlig beliebig sich in der Gegenwart Gottes aufführen und meinen, Gott segnet ihre Sünden auch noch ab. Und das ist dieser Mangel an Gottesfurcht, die Gottlosigkeit. Und das soll bei den Kindern Gottes nicht gefunden werden, sondern das Wort Gottes ist ihnen eine Leitschnur, wo sie heilig leben. Sie sollen die weltlichen Begierden verleugnen. Also die Begierden, die alle Welt treibt. Die Geldgier, die Machtgier, die Gier nach geschlechtlicher Erfüllung. Das sind diese Begierden, die diese Welt umtreiben. Und die hinter all den Dingen stehen, die diese Welt gegen Gott tut. Und hier heißt es, das sollen wir gar nicht kennen. Das sollen wir fliehen, das sollen wir verleugnen. Davon sollen wir uns so weit wie möglich entfernt halten. Und das ist auch das Kennzeichen eines echten Kindes Gottes, dass es nämlich absteht von der Ungerechtigkeit, dass es sich heiligt und dass es wirklich auch bereit ist, nicht nach den Begierden zu leben, sondern nach dem Willen des Vaters, der es errettet hat. Und deswegen, das, was wir tun sollen, wird positiv formuliert in diesem Vers. Wir sollen besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Wir sollen also ganz bewusst den Willen Gottes tun. Wir sollen uns bewusst abwenden von den Lügen und Betrügereien dieser Welt, die uns vorgaukelt, Selbstverwirklichung und Übertretung der Gebote Gottes sei der Weg zum Glück. Und das sollen wir ganz bewusst anders leben. Wir sollen gerecht leben. Wenn das hier so steht, dann ist hier immer die praktische Gerechtigkeit gemeint. Das heißt, wir sollen die Gebote Gottes halten. Wir sollen gehorsam sein. Wir sollen nicht letztlich die Ordnungen Gottes eigenmächtig übertreten. Und das ist eben auch ein Kennzeichen einer wirklichen Wiedergeburt und eines geistlichen Lebens, dass die Gläubigen bestrebt sind, die Gebote Gottes zu halten. Und die rebellischen und fleischlichen Christen sagen dann, Gesetzlichkeit. Wir sind doch nicht unter dem Gesetz. Nein, nein, natürlich nicht. Wir müssen die Gebote nicht halten, um errettet zu werden. Denn das ist Gesetzlichkeit, wenn wir das tun, wenn wir das meinen. Sondern wir sind berufen, die Gebote Gottes aus Dankbarkeit und Liebe zu Gott zu halten. Aber selbstverständlich sind wir berufen, die Gebote des Neuen Testaments zu halten. Ja? Die Bibel sagt ganz klar, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Der Herr Jesus selber sagt es. Und wer meine Gebote nicht hält, der liebt mich nicht. Also das ist ein sehr deutlicher Punkt, der auch zeigt, dass das Motiv nicht Furcht, nicht das Verdienen des Heils sein soll, sondern Liebe und Dankbarkeit. Aber ganz klar, wir sollen gerecht leben. Natürlich können wir nicht hundertprozentig gerecht sein. Wir schaffen es nicht, auch als Erlöste leider nicht, die Gebote in allem immer hundertprozentig zu halten. Darum geht es auch gar nicht. Wir haben Vergebung, wenn wir da einmal straucheln. Aber wenn wir von vornherein sagen, oh, das mache ich einfach gar nicht, das ist für mich uninteressant, was Gottes Wort da sagt, dann stimmt was nicht. Da müssen wir uns fragen, wo stehe ich eigentlich vor Gott? Und das Letzte ist, wir sollen gottesfürchtig leben. Das heißt, wir sollen uns immer dessen bewusst sein, wir leben in der Gegenwart eines heiligen Gottes. Vor seinen Augen bewegen wir uns, immer, auch wenn kein Mensch zuguckt. Ja? Auch wenn nachts der Computer läuft und man im Internet ist und niemand sieht mich, dann sieht dich Gott. Und genauso gilt es für viele andere Situationen. Und deshalb, wer gottesfürchtig ist, der meidet die Sünde auch dann, wenn er eine geschickte Gelegenheit hat, wo kein Mensch ihm an den Karren fahren kann. Ja? Auch dann weiß er um die Gegenwart Gottes und hütet sich. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. So sollen wir leben als ein Zeugnis für den Herrn Jesus. Und das erinnert mich immer wieder an Philipper 2, wo auch unser Auftrag genannt wird in dieser Welt. Da heißt es, Vers 14 folgende, tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt, indem er das Wort des Lebens darbietet. Das ist Gottes Auftrag für dich und für mich. Dass wir ein Kontrast sein sollen. Etwas absolut anderes. Ein Licht mitten in der Finsternis. Ein Kind Gottes mitten unter einem verdrehten und verkehrten Geschlecht. Und es gibt heute so manche Kinder Gottes, die bemühen sich, der Welt so ähnlich wie möglich zu sein. Und das ist so traurig, weil das diesen Auftrag Gottes im Grund zunichte macht. Sie bemühen sich, die Redeweise der Welt zu haben, die Kleidung der Welt, die Unreinheit, die Anzüglichkeiten, die Witzeleien der Welt. Alle diese Dinge versucht man zu kopieren, um nur ja nicht verfolgt zu werden und ausgegrenzt zu werden. Und das ist ein ganz trauriges Missverständnis. Ja, die Welt sucht, oder diejenigen in der Welt, die wirklich fragend sind, suchen glaubwürdige Heilige. Suchen Gläubige, die frohen Herzens und freudig den Willen Gottes tun und heilig und abgesondert leben, anders als die Welt. Ja? Wenn wir nicht eine Alternative ausleben, dann sind wir auch keine Predigt für diese Menschen, dass sie wirklich im Evangelium etwas anderes finden als um sich herum. Aber wir sollen Lichter sein, die leuchten, die hell leuchten, mitten in einer finsteren Welt. Das ist Gottes Wille. Und deswegen möchte ich uns einfach ermutigen, dass wir das von Herzen und freudig tun, dass wir anders leben als die Welt und dass wir wirklich auch von Herzen bereit sind, auch die Heiligkeit Gottes in unserem Leben wiederzuspiegeln. Gerade zum Beispiel auch in unseren Worten, wie wir reden über andere Menschen, da sollte diese Achtung, dass jeder Mensch ein Geschöpf Gottes ist, einfach drin wiedergespiegelt werden. Ja, dann können wir bei vielen Sachen nicht mitmachen, wie Weltmenschen übereinander und über andere reden. Aber wir sind Boten Gottes mit unserem Verhalten, wenn wir so handeln. Und so gibt es viele Bereiche. Nun wird eingegangen auf unsere innere Einstellung. Vers 13 heißt es, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Also wir sollen solche sein, die den Herrn erwarten. Es gibt viele Christen, die nach modernen falschen Lehren handeln und die sagen, hier und jetzt sollst du dein Glück haben. Hier und jetzt haben wir alles, was wir eigentlich brauchen als Christen. Und das stimmt einfach nicht. Als gläubige Christen leben wir in einer Situation auf der Erde, wo wir immer einen gewissen Zwiespalt, ein noch nicht mit uns tragen. Wir sind noch nicht völlig erlöst. Wir tragen noch das Fleisch mit seinen Begierden und sündlichen Impulsen an uns. Wir sind noch sterblich. Wir werden noch krank. Wir begehen noch Sünden. Wir sind noch nicht in dem Zustand der völligen Erlösung, sondern wir erwarten die Fülle des Heils in der Zukunft. Ja? Und genau diese Dimension will der Teufel uns nehmen. Er will uns auf die Gegenwart beschränken. auf das, was wir hier und jetzt haben und erleben. Und dann gibt er durch falsche Lehren uns manchmal auch solche Impulse, dass wir schon hier und jetzt die Fülle für uns haben könnten, die Gott uns eigentlich erst in der kommenden Weltzeit zugesprochen hat. Und das ist Schwärmertum, das ist Verführung. Da spricht die Pfingstbewegung, die falsche Heiligungsbewegung hinein. Da gibt es Leute, die sagen, du kannst jetzt schon perfekt und sündlos vollkommen sein, begehst keine Sünde mehr. Oder du hast jetzt schon die Auferstehungskraft. Es gibt auch Irrlehrer, die sagen, ich bin schon auferstanden, ich werde gar nie die Verwesung sehen, sondern gleich in den Himmel auffahren, sobald ich begraben bin. So Zeug liest man da. Und was ist es? Der Teufel versucht, das, was Gott uns für die Zukunft verheißen hat, was wir jetzt noch nicht haben, schon in der Gegenwart einzureden. Ja? Und das ist Verführung. Wir müssen ganz genau unterscheiden. Wir erwarten die Fülle des Heils, wenn der Herr Jesus wiederkommt, wenn wir in der himmlischen Herrlichkeit sind. Hier haben wir noch Unvollkommenheit. Wir haben eine Hoffnung. Wir sind als Gläubige solche, die auf die kommende Weltzeit und auf den kommenden Herrn ausgerichtet sind und nicht allein auf die Gegenwart. Das sollten wir ganz deutlich festhalten und beherzigen. Wir haben eine glückselige Hoffnung. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, sagt der erste Petrusbrief am Anfang. Ja? Wenn nämlich der Herr wiederkommt, wenn wir in diese Heilsvollendung in der himmlischen Herrlichkeit eintauchen. Hier haben wir noch Leiden und Bedrängnisse und Schwierigkeiten. Aber wir haben eine Hoffnung. Und diese Hoffnung ist eine Person, ihr Lieben. Das ist keine abstrakte Hoffnung, sondern das ist der Herr Jesus selber. Der Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Er wird mich abholen, wegholen von dieser Welt entrücken, von dieser Erde entrücken in seine himmlische Herrlichkeit. Er wird mich vollenden. Und dann werde ich umgestaltet werden, das Fleisch, die Sünde, all das kommt weg und wir sind gleichgestaltet ihm und werden ihn sehen, wie er ist. Und das sollte unsere Hoffnung sein. Und was sagt der erste Johannesbrief? Wer diese Hoffnung hat, der reinigt sich, der heiligt sich, so wie auch der Herr Jesus rein ist. Und das ist diese ganz einfache Ausrichtung auf den wiederkommenden Herrn. Ich möchte das nur erwähnen, die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Das kann man unterschiedlich verstehen. Auf der einen Seite könnte es sein, dass der große Gott, dass damit der Vater gemeint ist, aber in einem Sinn ist es sehr wahrscheinlich und naheliegend, dass hier auch der Herr Jesus Christus mit beiden Titeln benannt wird. Er ist der große Gott und er ist unser Retter. Und er wird offenbar werden. Das bezieht sich für uns zuallererst mal auf die Entrückung. Das ist unsere Hoffnung, unsere Erwartung. Aber ich möchte doch auch mal deutlich machen, es könnte sich auch auf die Wiederkunft des Herrn zum Gericht und zur Herrlichkeit beziehen. Und auch darauf warten wir, wenn wir den Herrn Jesus lieben. Auch das sollte der Gegenstand unseres Verlangens sein. Warum? Nun, wir sehen hier eine Welt, in der der Satan herrscht, in der der Mensch herrscht, in der das Böse herrscht. Und in der Herr Jesus immer noch verworfen wird und von den Menschen verspottet und mit Füßen getreten wird. Und wenn wir den Herrn Jesus lieben, wenn wir wissen um seine Berufung als Messias, als der König der Könige und Herr aller Herren, dann sollte es unser Verlangen auch als gläubige Christen sein, dass der Herr Jesus auch bald kommt, um seine Herrlichkeit, seine Herrschaft auf der Erde aufzurichten. Auch das gehört zu unserem Hoffnungsgut. Auch das ist etwas, was vielleicht jetzt nicht das Erste ist, was wir erleben, aber was unser Verlangen sein sollte, dass dem Sohn Gottes, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist, auch die Ehre zuteil wird, dass er herrscht, dass die Menschen ihre Knie vor ihm beugen, dass Friede und Gerechtigkeit und göttliches Licht über diese Welt ausgegossen wird durch den wiederkommenden Herrn, der als Messias regiert. Ja? Also auch das gehört zu unserer Hoffnung dazu, auch wenn eben von manchen Hinweisen her in diesem Vers, denke ich, zuerst die Entrückung als das Hoffnungsgut gemeint ist. Auch der wiederkommende Herr in Herrlichkeit, das sollten wir danach verlangen, dass ihm erst einmal dann auch diese Ehre zuteil wird, die ihm auch gebührt. Ja, was wird von dem Herrn Jesus gesagt? Vers 14. Der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen, und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Also noch einmal, dieses gesetzesfreie Christentum, das sagt, ich bin erlöst, ich kann leben, wie mir es passt, das ist eine Fälschung, das ist eine große Verführung. Der Herr Jesus hat uns mit seinem Blut erlöst, dass wir nicht mehr gesetzlos leben, sondern nach den Geboten Gottes. Dass wir solche sind, die aber auch nicht die Gebote Gottes halten wie furchtsame Knechte, und das war eigentlich die Stellung der alttestamentlichen Gläubigen, sondern als solche, die die Gebote halten als liebende Kinder, die auch verstehen, warum der Vater die Gebote gegeben hat. Das sollen wir ja tun. Unsere Gesinnung soll immer mehr verwandelt werden, Römer 12, 1 und 2, dass wir innerlich verstehen, was das der gute und vollkommene Wille Gottes ist. Und dann tun wir ihn von Herzen mit Freude. Nicht mehr widerwillig und mürrisch und aus Furcht. Das ist die Kindesstellung. Aber wie gesagt, die Gesetzlosigkeit sollte keinen gläubigen Christen kennzeichnen. Davon hat uns der Herr Jesus gerade losgekauft. Und er hat sich ein Volk zum besonderen Eigentum erkauft und gereinigt. Und das sind wir. Das ist seine Gemeinde. Schaut, und er möchte seine Gemeinde gebrauchen, damit sie durch gute Werke ein Licht sind. Wir finden das ja in der Bergpredigt. Ihr seid das Licht der Welt. Stellt doch euren Licht nicht unter einen Scheffel. Es soll leuchten. Es soll den Menschen leuchten. Das heißt, gerade unsere Heiligkeit, unser Friede, unsere Liebe, das, was wir geschenkt bekommen haben von dem Herrn Jesus, was wir gar nicht von Natur aus haben, das soll nach außen in unserem Verhalten ausstrahlen. Das ist Gottes Wille. Dieses Eigentumsvolk soll Christus verherrlichen. Und zwar durch gute Werke. Das heißt, dass sie ganz praktisch den Willen Gottes tun. Wir können uns mal Gedanken machen. Ich denke, das tun wir viel zu wenig. Und da schließe ich mich ganz bewusst ein. Wie kann ich zum Beispiel meinen Nachbarn gegenüber gute Werke tun? Ja? Früher war das einfacher auf eine Weise. Da waren viele Leute einfach arm. Heute sind die Leute vordergründig in äußeren Dingen reich. Und trotzdem fehlt es an ganz Wesentlichem. Ja? Wir können gute Werke tun, wenn wir nur aufpassen, auch den Ungläubigen gegenüber. Wo können wir helfen? Zum Beispiel bei der Pflege von kranken Angehörigen. Dass man mal sagt, ich nehme deinen Vater für eine Woche, geht ihr mal in Urlaub. Glaubt ihr, dass das ein gutes Werk ist, was viele Menschen beeindrucken würde, wenn man das gar nicht bei der eigenen Verwandtschaft macht? Oft sind ja die eigenen Kinder, die sich davor drücken und sagen, nö, mache ich nicht, ich habe keine Zeit. Ja? Oder zum Beispiel, was jetzt die Magdalena mal gemacht hat, da war eine Tochter von einer Nachbarin von uns ganz arg schlecht in Mathematik und haben wir gesagt, komm, unsere Tochter studiert Mathe, die wird Lehrerin, die soll euch einfach kostenlos Nachhilfe geben dem Kind. Ja? Das war zum Beispiel auch so eine Sache, eine ganz Kleinigkeit. Das Kind, wir haben dann Feste gebetet, die hat eine Note besser geschrieben, 4 statt 5. Ja. Aber immerhin, das war ein Zeugnis. Ja, so ganz kleine Dinge, das muss ja nichts Großes sein. Aber dass wir einfach Liebe, ja auch ein Stück Zuwendung zu den Menschen um uns herum beweisen, Einfühlungsvermögen in ihre Nöte, auch mal Zeit haben, dass sie mal vielleicht auch ihr Herz ausschütten können über irgendwelche Probleme, die sie haben. Das sind aus meiner Sicht solche guten Werke, ja? Dass man vielleicht auch mal ganz praktisch sagt, ich repariere dir, was weiß ich, dein kaputtes Auto oder mach was im Garten. Ja? Solche Dinge sind auch heute manchmal wichtig und manche Menschen fehlt es eben gerade an dieser